Welcome to C-Base FM.
Welcome to C-Base FM.
Willkommen bei C-Base FM. Hyperbandrauschen vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin-Mitte.
C-Base.
Hallo.
Es ist jetzt 23.42 Uhr.
Fast. Aber gefühlt. Ja, willkommen. Wir Hi. Sind zu zweit heute.
Ja.
Und ich freue mich sehr, dass wir am Mikrofon haben den CCM.
Mhm. Das bin ich.
Oder bist du lieber Kaspar Clemens Mirau?
Ich werde zurzeit genannt Kaspar Clemens Mirau. In der C-Base nennt man mich CCM. Und in internetaffinen Kreisen Leitmedium. Mr. Leitmedium, das hat sich irgendwie aus meinem Twitter-Namen ergeben.
Mhm. Ja. Ist Leitmedium auch sowas, was du selbst sein willst? Oder wie kam das dazu?
Ich habe Medienkultur studiert, am Rechner gesessen und geguckt, was für Domains frei sind. Und Leitmedium war frei. Und ich dachte mir, Mensch, das darf nicht frei sein, habe sie registriert und Jahre später entschieden, darauf einen Blog zu starten. Dann wollte ich einen Twitter-Account haben und CCM war schon belegt von einem Einmal-Twitterer oder einer Einmal-Twittererin, die ich bis heute nicht erreichen konnte. Und dann fing ich so an, halt mit Leitmedium da rum zu experimentieren. Und manchmal dachte ich darüber nach, dass es irgendwie schon auch ein extremer Name ist. Aber man merkt ihn sich und insofern ist er gut.
Mhm. Ja, nee, ich finde den auch knackig und ja.
Ist eine Ansage.
Genau, hat auch ein bisschen was mit Medien zu tun.
Oh ja.
Und das finde ich halt daran auch, glaube ich, den schönen Aufhänger, dass da Medien als, ja, wie soll man sagen, schon zielführendes System auch im Namen irgendwie so mit sind, was vielleicht ja auch stimmt.
Ja, genau. Also. Das Schöne ist, wenn man nach dem Begriff Leitmedium googelt, findet man so schöne konträre Aussagen, was denn jetzt gerade das Leitmedium ist. Also ist es jetzt die Zeitung oder das Internet, was eine sehr sportliche Aussage ist, oder das Radio war es vielleicht mal. Also einfach ein schöner Begriff, der sehr hoch aufgeladen ist. Und deswegen verwende ich den Begriff, glaube ich, einfach gerne. Wobei ich sehr schön finde eben, dass genauso klingt der Begriff Leitmedium mit D ist. Der was völlig anderes sagt. Mittlerweile habe ich auch mit den Twitter-Namen Leitmedium für alle Fälle gesichert, um nicht meinen eigenen Troll-Account irgendwie zu riskieren. Also Leitmedium ist auch ein sehr schöner Begriff, ja.
Ja, da ist dann so gleich die nächste Frage. Wir hatten so ein bisschen das Thema vorhin hier im Vorraum der ja, Elite und dass verschiedene Eliten sich zu verschiedenen Zeiten immer Sachen gegriffen haben, auch was vielleicht Kunst in dem Falle erstmal war, dass also die, wir kamen über die Occupy-Bewegung, dass da eben so eine bestimmte Kunstrichtung nicht so wahnsinnig spannendes Zeug macht. Und mir kam halt in den Sinn, ob nicht sowas wie die Surrealisten oder die vielleicht auch Literaturleute, die sich in Clubs getroffen haben und so, dass die ein bisschen so ein ähnlicher Ansatz sind, wie es jetzt vielleicht in Hackerspaces passiert und irgendwie mit dem Internetmedium eigentlich eine andere Kunstgattung dazukommt. Kannst du dir sowas vorstellen?
Ich muss es nochmal in eigenen Worten formulieren. Also du versuchst gerade, oder du hast gerade die These aufgestellt, dass die Hackerspaces eine moderne Form der Kunst sind. Und zwar eine sehr wichtige Kunstrichtung, ja?
Vielleicht ist Kunst da nicht unbedingt der richtige
oder das
Ansatz
zu Kunst.
Genau, dass also die Idee der Kunst, ja, das Aufzeigen von Schwierigkeiten und ja auch Denkanstößen sind und vielleicht hat sich da die Kunst schon zu sehr abgenutzt, weil es halt in allen, oder nicht in allen Facetten, aber in sehr vielen Sachen ja schon ausgerollt ist und vielleicht ist so ein neuer Ansatz, der irgendwie über jetzt Technik und Medien und Datenverarbeitung geht, ein interessanterer, um wieder auf Ethik zu schließen.
Ja, ich würde also wenn man Hackerspaces eben als vielleicht äquivalent zu Kunsträumen, an denen Kunst entsteht, betrachtet, kann ich da auf jeden Fall mitgehen. Also Gemeinschaftsateliers, ja, also irgendwie Räume, die dafür geschaffen wurden, um dort gestalterisch tätig zu sein. Das drängt sich irgendwie auf. Und wenn man eben sich anschaut, was in Hackerspaces gemacht wird, klar, werden dann natürlich Konzepte hinterfragt, alternative Modelle vorgeschlagen. Ich finde im Moment unglaublich spannend, dieses 3D-Printing, das im letzten Jahr, glaube ich, ein bisschen mehr Hype war, als es dieses Jahr ist. Das wäre so ein bisschen abgeflaut. Da habe ich von dem, ich glaube, Philipp Stefan heißt der, der hier auch in Berlin ist. Ich glaube, der ist ja auch in der Raumfahrtagentur manchmal. Der sehr aktiv ist im 3D-Printing und der hat auf der SIG einen Vortrag gehalten und war selber so ein bisschen skeptisch, wo das hingehen soll. Also der war sich nicht sicher, ob das jetzt so noch der große Durchbruch wird oder eher so eine Nische bleibt. Ich glaube, das wird noch vieles auf den Kopf stellen. Im Moment gibt es ja so erste, sagen wir mal, reale Anwendungsfälle dafür, wenn die Leute anfangen, sich Legosteine zu drucken und Legosteine, die es nicht gibt. Heute habe ich irgendwo was auf Twitter gelesen, dass irgendwie so erste Schuhe auch gedruckt werden. Also aus Plastik kann man auch wunderbar irgendwie Schuhe machen. Und die 3D-Printer kriegen ja manchmal mittlerweile auch eine Größe und auch das Verständnis wächst, dass man eben aus mehreren Teilen Dinge zusammensetzen kann. Und ich glaube, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre da viel passieren wird und dann natürlich auch viele bisherige Verkaufskonzepte komplett auf den Kopf gestellt werden. Und das würde ich dann als modernes Äquivalent zu Kunst verstehen, im Sinne von Dinge in Frage zu stellen. Also eben das, sagen wir mal, dieses Konzept, dass ich produziere Plastik nach Vorlage und verkaufe das, funktioniert dann vielleicht nicht mehr richtig.
Ist es nicht auch eher so eine Open Source Idee, die eben jetzt den Sprung in die reale Welt schafft, dass man das Weltwissen wieder frei zur Verfügung stellt und eben durch ja, die einfache Möglichkeit, das herzustellen, so ein bisschen auch befreit?
Also ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwie habe ich da mit dem Begriff Open Source irgendwie Schwierigkeiten, vielleicht weil der so ethisch, moralisch so stark aufgeladen ist. Und ich glaube, dass die Menschen immer eher pragmatisch veranlagt sind. Also wenn ich mir Schuhe drucken kann, dann kaufe ich mir einen 3D-Drucker und wenn nicht, dann nicht. Die Frage ist natürlich, ob dem 3D-Drucken zum Durchbruch eher verhilft, dass sich Menschen hinsetzen und Rezepte schreiben, oder ob es der 3D-Scanner ist, den es ja auch schon gibt, mit dem ich einfach Dinge kopiere. Ja, also wo ich das funktioniert natürlich im Moment eher schlecht als recht, aber das Konzept ist natürlich, ich scanne etwas und vervielfältige es. Und wenn das so eine gewisse Feingranularität hat, dann geht es da ja gar nicht so sehr um diesen Open-Source-Begriff, sondern eher um den kopiere physische Gegenstände, egal ob sie urheberrechtlich geschützt sind nach irgendwelchen Rechten oder nicht. Und das heißt, wir haben plötzlich Copy-Paste auf Gegenständen.
Mhm. Und was ist da, also was erwartest du da als große gesellschaftliche Wandlung, außer dass jetzt, keine Ahnung, die Distributions- und Herstellungsketten irgendwie andere Dinge tun müssen?
Ich glaube, dass das ist natürlich schon die Frage, was die tun. Die können natürlich, die sind dann vielleicht plötzlich auch mehr wieder zu Kreativität gezwungen, auch neue Materialien zu verwenden, die man eben nicht so einfach selber, die man nicht so einfach selber drucken kann. Es gibt ja mittlerweile auch schon so erste kommerzielle Drucker, die dann so wirklich so Druckpatronen haben, so wie wir das von unseren HP-Druckern kennen, die irgendwie total überteuert sind. Also es kommt schon an im Massenmarkt. Es gibt immer so dieses Beispiel von, man druckt sich schnell noch ein Besteck aus für den Besuch, der noch kommt. Ich glaube nicht, dass Geräte, also es wird natürlich nicht im Mittelpunkt des Interesses der Menschen stehen, sich mit diesen Geräten auseinanderzusetzen, sondern Geräte, das sieht man ja bis hin zum Ende, funktionieren dann gut, wenn man sich irgendwie nicht so richtig drum kümmern muss, sondern sie irgendwie funktionieren. Ja, also wenn man irgendwie mit wenigen Knöpfen Dinge erreicht. Und die Frage ist natürlich, was könnte man mit wenigen Knöpfen auf einem 3D-Drucker erreichen? Wenn man sich damit, ich glaube, das ist wirklich ein valider Anwendungsfall, damit zum Beispiel Spielzeug drucken kann, so lustig wie das klingt, ist das ein interessanter Anwendungsfall für eine bestimmte Zielgruppe, Eltern. Ja? Also ich kaufe mir plötzlich einen 3D-Drucker und fange an, mir dem Kind immer altersgerecht irgendwie die neuen Lego-artigen Sets auszudrucken. Und wenn ich Lust habe, kann ich mir auch was ausdenken. Ja? Muss ich aber nicht, weil es gibt genügend Sets. Und ich glaube, da gibt es so bestimmte Felder, die man raussuchen könnte, in denen das spannend ist. Man hört ja auch oft von Leuten, die irgendwie an ihren Fahrrädern rumschrauben oder so und da irgendwelche merkwürdigen Einzelteile drucken, die irgendwie einfach schwer zu besorgen sind. Also ich glaube, man könnte so eine Gruppe von Fällen aufmachen, für die das jetzt schon ein interessanter Anwendungsfall ist. Und ich muss sagen, wenn jetzt so ein 3D-Drucker nicht so wie heute wäre, sagen wir mal, so ein bisschen einfacher, ich würde mir einen holen und damit so Dinge wie Spielzeug ausdrucken.
Wäre es nicht auch noch relativ interessant, da das Recycling-Thema mit reinzubringen, dass du eben nicht nur additiv immer weitere Gegenstände auf die Welt wirfst, sondern die, wenn der Aufwand, welche neu zu machen, dann auch das, die Hemmschwelle, Sachen wieder zu auseinanderzunehmen und irgendwie neu zusammenzusetzen, kleiner ist und man dann ja sinnvoller mit den Ressourcen umgeht?
Ja, absolut. Also auf diesem SICKIN-Vortrag, von dem ich ihm erzählt habe, da habe ich mich ausnahmsweise auch mal zu Wort gemeldet und das war auch genau mein Vorschlag. Also wenn ein Killer-Feature fehlt, das ihm vielleicht zum Durchbruch verhilft in den 3D-Drucken, ist es einfach, dass ich das Material wiederverwenden kann, das ich ausgedruckt habe. Also das, glaube ich, wäre schon was wirklich Neuartiges wäre. Ja, also plastikartige Stoffe oder es gibt ja auch erste Schritte, glaube ich, mit anderen Materialien. Ich kenne, wie gesagt, nicht so gut aus, aber ich habe auch schon von gelesen, dass auch schon mit Metallen teilweise es versucht wird. Das Ganze dann zu recyceln, wäre schon großartig, ja.
Mhm. Ja, also klingt für mich halt auch dann erst man so.
Genau. Genau, ja. Genau, und ansonsten, was würde ich davon noch erwarten? Was ich super spannend finde, ist natürlich, auch wenn es sehr futuristisch klingt, aber in die Richtung wollen wir ja, ist das Ausdrucken von Essen. Ja, also was lässt sich mit oral konsumierbaren Dingen tun? Also dass es irgendwie, dass man Essen in ausdruckbare Form bringt, ist, glaube ich, machbar. Das erinnert mich auch an so einen Film von Louis de Funès, vielleicht kennst du den. Wo der in so einer Lebensmittelfabrik ist. Das ist eine großartige Szene.
Ist das nicht der Feinschmecker oder irgendwie sowas?
Ich glaube ja. Und da sieht er, wie das Essen hergestellt wird. Da wird nämlich einfach so eine Masse.
Und er wird gezwungen, es zu essen vor allen Dingen. Ja,
und da wird so eine Masse einfach so in Form eines Hühnchens gebracht und angespritzt. Mhm. Und so. Das ist, den sollte man unbedingt gesehen haben, weil das wirklich sehr futuristisch ist, glaube ich. Und nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage, was man jenseits von Plastik mit solchen Maschinen machen kann. Also da wird es ja dann auch wieder spannend, ja, dass man überlegt, was könnte man da eigentlich treiben.
Ja, wobei, also Essen ausdrucken, habe ich halt auch schon immer mal überlegt, ob das toll wäre. Ja. Gibt es ja auch in verschiedensten Büchern die Ansätze. Also Douglas Adams mit dem Rechner, der ja eine Zeit lang überlegt, wie richtiger Tee schmecken muss. Ja. Ist ja auch eine spannende Überlegung. Aber dachte dann, eigentlich ist es nicht so spannend, das für so einen persönlichen Bedarf zu machen.
Okay.
Interessanter wäre es vielleicht schon, den Weltbedarf an Essen irgendwie herstellbar zu haben. Okay. Dann wäre so ein Zusatznutzen da. Aber der Zusatznutzen für uns jetzt hier in der Abendlandgesellschaft ist ja eigentlich nicht so, dass wir an Essensknappheit leiden.
Und aber auch nicht an Langeweile.
Kann ich noch küchenmäßig noch nicht sagen. Okay. Also wenn du dich hier mal so in die Zirkel der so Private Cooking Parties begibst, die machen ziemlich abgefahrenen Kram.
Warst du da schon mal bei sowas?
Mhm.
Ja. Erzähl mal kurz, ich habe es nur mal so in so Hochglanzmagazinen gelesen, so wie das sein soll. Erzähl doch mal aus erster Hand.
Naja, da kommen halt so Koch-Nerds zusammen. Die sind halt im Grunde wie andere Nerds auch, also in ihrem Fachgebiet über alle Maßen interessiert und bewandert. Mhm. Und dann kocht man halt zusammen. Und dann erzählen die so nach und nach interessante oder weniger interessante Sachen. Also ich kann mich jetzt an sowas erinnern, wo der eine Einkäufer und Koch vom Kochhaus da war und eine Japanerin, die Köchin ist, in den Prinzessinnengarten und eine Engländerin mit indischen Wurzeln, die auch da kocht und die macht so ein Mother's Mother, also Kochen inspiriert von meiner Großmutter, privaten Kochevent. Und wir kamen dann irgendwie auf die Thesen, dass in Japan zum Beispiel viel darauf geachtet wird, dass Essen im Gleichgewicht ist, dass das zu gleichen Teilen aus Sachen, die nach unten und nach oben wachsen, bestehen muss und dass man möglichst auch alles verwendet davon. Ja. Also Radieschen, da werden eben dann auch die Sachen, die wir hier wegwerfen, verwendet. Mhm. Und dann ging es dann über so zu Kaiseki, das ist so eine japanische hohe Kochkunst, sehr rituell, die zu jeder Jahreszeit eben nicht nur mit anderen Materialien kocht, sondern auch mit anderem Kochgeschirr, mit anderen Techniken. Mhm. Und da kommst du halt dann in so Sphären, worüber die sprechen, von denen du gerade mal so im Ansatz irgendwas gehört hast. Das ist schon, hochinteressant.
Ja.
Und ja, was die halt so zusammenstellen, ist halt zumindest immer überraschend. Also nicht alles wohlschmeckend, aber...
Interessant. Es ist jetzt aber nicht so molekular-küchemäßig.
Das gibt's auch. Und auch da gibt es ja verschiedene Grade, wie Leute da was machen. Zum einen eben mit Sachen, die man sonst nicht üblicherweise zum Kochen verwendet, von eben den technischen Sachen, also Stickstoff oder so, wo sie halt Konsistenzen zusammenbringen, die vorher nicht da waren. Also eine Leichtigkeit des Schaums ist eben durchaus auch eine mechanische Sache mit bei. Dann gibt es eben so diese ganzen Niedrigkoch-Geschichten, dass du eben Fleisch irgendwie eingepackt im Geschirrspüler irgendwie machst, was ich halt schon sehr Hacking-mäßig finde.
Das habe ich auch gehört. Ja.
Und das funktioniert halt tatsächlich auch, dass du dann brauchst du halt länger, aber es wird halt besser. Inzwischen machen alle großen Sterneköche nur noch so diese Niedrigtemperatur-Sachen für Fleisch. Ja, und dann hast du halt natürlich so eine Sachen wie Nikotin als Geschmacksverstärker. Der wird dann so in Tropfen dazugegeben, also Flüssiges, und es schmeckt total abgefahren. Ja, und dann gibt es noch so die Variante von Köchen, die auf die Abfolge sehr viel Wert legen. Also die stehen quasi beim Essen neben dir und sagen dir, du nimmst jetzt ein Stück Fleisch von der Ecke, tauchst es einmal da ein, danach trinkst du einen Schluck von diesem Rotwein, danach kannst du das essen, und die Gesamtkomposition ist quasi das Erlebnis, weil deine Zungenknospen unterschiedlich angesprochen werden. Und
hast du das gemacht? Hat das angeleuchtet?
Das hab ich noch nicht gemacht. Okay. Da ist wohl auch einer in England der große Meister, wo man irgendwie Tischbestellungen ein halbes Jahr im Voraus...
Klingt total einleuchtend. Also macht total Sinn, wenn du das erzählst. Das habe ich noch nicht gehört. Das macht Sinn. Ich glaube, da gucke ich mal nach. Das finde ich spannend. Ja, ansonsten das Einzige, was ich in letzter Zeit mit Molekularküche zu tun hatte, war, dass ich einen Bubble Tea getrunken habe und mir jemand erzählt hat, dass man diese gefüllten Bubbles auch zu Hause machen kann, die ich schon beeindruckend fand, als ich sie das erste Mal probiert habe. Also Bubble Tea ist ja wirklich furchtbar und es gibt viel zu viele Bubble Tea-Geschäfte. Nächstes Jahr wahrscheinlich dann nicht mehr. Aber diese gefüllten Kügelchen waren schon beeindruckend.
Mhm. So. Also da ist ja auch wieder Konsistenz zum einen spannend, zum anderen aber auch durchaus der Geschmack hier und da. Und die Bandbreite.
Hast du es auch mal ausprobiert?
Ja, also ich bin auch nicht so richtig drauf hängen geblieben. Ja. Also jedenfalls der Hype ist mir nicht so ganz klar.
Darum. Ich glaube auch, es gibt keinen Hype. Wie gesagt, nächstes Jahr gucken wir mal noch, wie viele Läden. Ich glaube, auf der Warschauer Straße habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Bubble-Tea-Geschäfte gesehen, die alle immer leer sind, wenn man vorbeigeht. Mhm.
Na, zu Anfang waren da überall Schlangen in den ersten. Aber jetzt kommt eben auch Nescafé und McDonald's. Genau. Und dann wird der Markt dann doch relativ schnell dicht.
Ja, wobei ich heute gelesen habe, dass mir McDonald's irgendwie ganz furchtbar schmecken.
wird egal sein, die Masse gewöhnt sich dran.
Genau, und dann, man konsumiert es dann halt schon dort und hat dann auch kein Bedürfnis mehr, woanders zu konsumieren. Ja, genau, aber das war so das Einzige, was ich mit Molekulartheorie. Aber das, ich glaube, das mit dem Geschirrspüler werde ich mal ausprobieren zu Hause. Es klingt irgendwie ein bisschen eklig, ja, das Essen im Geschirrspüler zu machen.
Naja, das ist, ist komplett in Folie drin. Also
und es ist sehr sauber danach.
Ja. Und du musst es jetzt nicht zwingend in einem Geschirrspüler machen, sondern der hat halt so eine, ist halt warm mit Wasser, ist halt nicht so wahnsinnig heiß. Öfen haben zum Teil einfach Probleme, 60, 70 Grad gut stabil zu halten.
Ja, das können so moderne Elektroherde, klar, beim Gasherd oder so kriegst du natürlich nicht hin. Nee, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe auch letztens erst gelernt, dass es beim, ich dachte ja immer beim, beim Fleischgaren oder so kommt es darauf an, dass das Fleisch eine lange Zeit eine bestimmte Temperatur hat, bis mir irgendwer erklärte, eigentlich kommt es darauf an, dass es eine bestimmte Temperatur erreicht. Also was der so bei, deswegen hast du ja so
einen Eiweißgerinnung.
Genau, es muss eine bestimmte Temperatur erreicht haben, dann ist es fertig. Obwohl es mit dem Niedrigtemperaturgaren klingt eigentlich ein bisschen anders. Also es würde es da dann auch mit einer niedrigen Temperatur, die es dann sozusagen länger hält. Aber ich werde mir das auf jeden Fall nochmal angucken. Das klingt spannend.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen kurz Musik und dann geht's weiter. Ja, wir sind wieder da beim Hyperbandrauschen. Uns wurde jetzt hier immer die entscheidende Frage gestellt, wie zur Hölle seid ihr denn auf dieses Thema gekommen?
Das waren aber die Leute, die nur in den letzten zwei Minuten gehört haben. Das war, finde ich, ein sehr logischer Themenverlauf.
Mhm.
Ja, von 3D-Drucken zu Niedriggarkochen, Niedrigtemperaturgaren, das ist eigentlich relativ kurzer Weg.
Ich muss auch sagen, als C-Basler empfindet man es komplett normal, dass man immer Sprünge vom Universum, großen, reingezoomt ins Kleine und dann wieder ins andere innerhalb kürzester Zeit so zurücklegt.
Ja, und wir hatten ja auch in der C-Base, ich meine, im Keller haben wir den 3D-Drucker und in der Main Hall hatten wir schon diverse Kochveranstaltungen.
Diverse weiß ich jetzt nicht, ich weiß nur von einer, aber die war schön. Also es war ja so Food Hacking.
Du meinst die zum Kongress damals?
Genau.
Ja. Mhm. Wie hieß denn der das gemacht hat? Weißt du es noch?
Mike irgendwas.
Okay.
Muss ich auch nachgucken.
Ja.
Ja, mit dem bin ich ja so einen Tag rumgefahren und der hat sich so die Berliner Kaufhäuser angeschaut, immer mit so dem, ach, hier gibt's das und das und so hochinteressant mit so einem Koch auch mal einkaufen zu gehen. Also sowas kann ich schwer empfehlen. Ist fast interessanter als der Kochkurs dann.
Ja, ich würde sagen, Warenkunde gemacht, so heißt das, glaube ich. Okay, ich erinnere mich noch, der hatte irgendwas mit Mate gemacht. Ich glaube, so als Dedication zu CBS irgendwie so Mate-Gelee oder irgendwie sowas.
Da gibt es auf jeden Fall jetzt so einen Link, der letztens rumkam, wo jetzt Leute Marmelade draus gemacht haben. Also wie Marmelade, nur mit Mate.
Ah, okay. Für morgens zum Backwerden. Das ist klar. Marmelade, ja. Okay.
Ja. Nee, wir hatten auf jeden Fall einen Hackbraten mit Ketchup und Nutella.
Ja, der gar nicht so schlecht war.
Der war richtig rockig dafür und man hat kein bisschen rausgeschmeckt, was da drin war.
Klingt furchtbar, aber hat gut geschmeckt, ja. Das stimmt. Und es war noch irgendwas. Ich habe irgendwie was mit Rote Beete oder so noch vor Augen, aber vielleicht bilde ich mir das auch noch ein.
Puh, das weiß ich nicht mehr. Ich habe den Speiseplan noch zu Hause. Ich wollte den immer mal abtippen und habe es dann nie gemacht, wie das halt so ist. Ein typisches Müsste-man-mal-Projekt.
Ja. Also auf jeden Fall fand ich es schön zu sehen, dass es also auch beim Essen funktioniert, sich von diesen normalen Denktraditionen zu befreien und einfach nochmal neu zu kombinieren und zu gucken, was dabei rauskommt. Und dann natürlich auch zu präsentieren, was man sozusagen für Wissen sich angeeignet hat. Also er hat jetzt bei uns nicht rumexperimentiert, sondern schon Wissen umgesetzt, das er hatte und hat einfach spannende kulinarische Erfahrungen uns dann präsentieren können.
Stimmt, wir hatten aber auch noch mal einen zweiten Foodhacker, der mit diesem Mikrobenzeug da ankam.
Ja, siehst du, genau, es war nämlich nicht nur einmal. Mhm. Ja, der hat irgendwas gebraut oder so bei uns?
Nee, der hatte irgendwelche Bakterienkulturen da und hat die halt in der unteren Dusche dann mehrere Tage gezüchtet. Also
Rand, ja.
Irgendwie so, na, so Joghurts und irgendwelche Käse-Dinge. Also wurde alles mit Vergärung hergestellt.
Ja.
und dementsprechend auch eher der die erdige Note in den Speisen. Und ich glaube, das war auch eine Sondergenehmigung, dass da fremde Kulturen in die Base geschafft werden dürfen, ohne dass man da eingreift.
Ja.
Ansonsten ist da ja eigentlich der Symbiont so der Einzige, der darf.
Ja, der sie dann auch entfernt gleich wieder.
Mhm.
Ja, genau. Also das waren zwei Events, genau. Und das zweite erinnere ich mich auch. Ich habe es zumindest aus der Ferne verfolgt, irgendwie auf der Mailingliste. Finde es aber wirklich ein spannendes Thema, weil es ist auch so, es wirkt halt so untechnisch. Ja, es ist halt ohne Kabel. In der Regel. Wahrscheinlich gibt es auch mit Kabeln. Aber es kommt nochmal was ganz Neues raus. Und dieses Dinge probieren, also Geschmäcker probieren, die man noch gar nicht hatte, ist schon nochmal eine spannende Hackerfahrung irgendwie.
Mhm. Ja. Na, ich finde eher so den schön, dass da halt dieser Überbegriff des kreativ-kritischer Umgang mit Dingen einfach da ist.
Ja. Ja, ich komme immer noch nicht über Nutella-Hackbraten hinweg. Ich muss die ganze Zeit an diesen Begriff denken, weil es klingt irgendwie wirklich total abstoßend. Also so ein bisschen, ja. Also man denkt so, ach ja, nee, also ja. So aggressiv, anders muss es jetzt auch nicht sein, aber es war gut. Ja, es war wirklich gut.
Ja, ich habe den auch noch privat zweimal nachgekocht bei irgendwie so größeren Kochsachen.
Echt? Ja. Okay, dann hast du ja wahrscheinlich das Rezept sogar noch im Kopf.
So ein bisschen, ja. Also wir sind ja da auch große Freunde des Ungefähr. Also das, was ja so Kochen ausmacht.
Ja.
Aber ja, kriegen wir zusammen.
Ja, wobei das mit dem Ungefähr natürlich auch spannend ist, weil gerade das Kochen ja auch das ist, was das Rezept hat, was ja auch dem Programmcode ähnelt. Also Kochen, Backen und Software schreiben sind als Techniker jetzt nicht ganz verschiedene Dinge.
Ja, aber du hast ja auch mehrere Möglichkeiten, auch programmatisch Sachen zu lösen. Und so ist es auch mit dem Prozess des Rezeptverwirklichen. Also es ist mehr eine Gedankenstütze als denn so ein fertiges, zwanghaftes Sein. Also zumindest für Leute, die so ein Händchen dafür haben. Also ich glaube eher, dass dann die Schule des Schmeckens, Kombinierens und wie Sachen zusammen sind, einfach noch mehr in den Vordergrund stellt. Mhm. Und ist ja ähnlich wie beim Programmieren. Also dass du einfach deine Tools kennst und dir dann aber für den speziellen Fall oder das nimmst, was dann rockt.
Also ich bin, glaube ich, beim Kochen derjenige, der erstmal etwas verkrampft nach Rezept kocht, um, wenn ich es beherrsche, anzufangen, es dann abzuwandeln. Also sozusagen, ich will einmal die Vorlage verstanden haben, um dann die Vorlage so lange anzupassen, bis sie perfekt ist. Aber ich fange eigentlich nicht an, gleich los zu experimentieren, sondern so, ich nutze es sozusagen erstmal als Hilfestellung.
Aber so ist doch der ganz normale Lauf der Dinge, oder? Also dass du als Anfänger möglichst komplett dicht an den Vorgaben bist, dann als Fortgeschrittener fängst du halt immer mehr an, dieses große Bild dahinter zu verstehen und kannst halt dann mit einzelnen Passagen experimentieren. Und als Meister müsstest du möglichst komplett weg von allen Vorgaben, weil du wieder frei bist, weil du hast halt so viel geistigen Überbau noch darüber, dass es sowieso nicht schief geht und dich Regeln eher behindern als noch fördern.
So. Okay, das heißt, nach der Definition habe ich jetzt den grünen Gürtel im Kochen. Ich hoffe, grün war richtig. Ich kenne mich da nicht aus.
Das hängt, glaube ich, von der Kampfsport ab.
Ja, aber wahrscheinlich.
Beziehungsweise muss ja nicht Kampfsport sein. Go hat ja auch Gürtel.
Echt?
Mhm. Da gibt es auch Schüler und Meister gerade.
Okay, also ich wusste nur, dass die Grade denen entsprechen, die, also vom Namen her mit Dan und
Kio.
Genau, Kio, die ich auch vom Kampfsport kannte. Das ist aber Gürtel,
nennt man das heißt, auch
Gürtel? Nee, oder?
Ich glaube, das heißt Gürtel dann auch, oder? Also, aber ich weiß nicht, ob die Gürtel tragen. Die sind ja nun eher auch nicht so die Mode-Freaks.
Denkst
zumindest
du
mal, die in der Base.
Die immer donnerstags in der Seabase sind, um Go zu spielen.
Mhm, die auch nicht sprechen, ja.
Ja, aber Go spielen. Ich habe vielfach Versuche unternommen, Go zu spielen und viele Bücher darüber gelesen und viel probiert, um dann, wenn ich es gespielt habe, immer so jämmerlich zu versagen. Also das, das war schon episch, was ich da hingelegt habe. Aber trotzdem lese ich immer wieder gerne Go-Bücher. Also so ein Go-Buch muss man sich so vorstellen, da sind halt Situationen, sozusagen Go-Situationen drin und da steht dann umzingle die anderen Steine oder führe ein Patt herbei oder so. Und das heißt, man spielt dann im Kopf immer so Szenen durch. Das mache ich unglaublich gerne. Wenn ich dann gegen einen menschlichen oder einen Computergegner spiele, gerate ich in Panik und ärgere mich immer, dass ich irgendwie, dass es nicht so klappt wie im Buch, ja. Genau, aber ich habe es auch mal donnerstags probiert und fand das schon an, also es ist schon ein sehr eigenes Klientel, dass da ist, diese Go-Spieler, aber die trotzdem auch sehr offen sind. Also man kann wirklich hingehen und sagen, ich will auch mal Go spielen. Und Go ist ja eins der Spiele, das erstaunlicherweise, nicht erstaunlicherweise, dass einem wirklich die Möglichkeit bietet, durch diese Vorgaben so einen gewissen Levelausgleich sozusagen zu machen. Ne? Also man, wenn man ein Einsteiger ist, kann man sozusagen mit einer vorteilhaften Situation beginnen, was beim Schach halt nicht möglich ist. Mhm.
Genau, da gibt es so das berühmte Zitat von dem einen Obergroßmeister Japaner, selbstverständlich, der dann gefragt wurde, ob denn Gott gegen ihn eine Chance hätte. Und dann meinte er, na, wenn ich ihm 5 Vorgabesteine gebe, vielleicht.
Stimmt, das war ja auch das Thema, das ist immer noch, ich weiß gar nicht, ist das jetzt gelöst? Also gibt es jetzt eigentlich einen Computer, der den Meister schlagen kann?
Nee, bis jetzt noch nicht. Also die sind halt beim Schach ja klar durch, ja, aber bei Go noch nicht, weil die Anzahl der Möglichkeiten wohl nach steigt pro Zug und nicht sinkt. Und dementsprechend haben da Rechner noch massive Kapazitätsprobleme.
Erstaunlich, oder?
Wobei, eigentlich finde ich es auch erstaunlich.
Wobei beim Schach haben sie es ja, glaube ich, auch nicht durch Theorie gelöst, sondern durch Empirie. Also, also es wird ja vor allen Dingen durch große, also vor allen Dingen nicht nur, aber durch unglaublich große Zugbibliotheken gelöst, plus natürlich Berechnungslogik. Aber es ist nicht so, also man hat Schach meines Wissens nach nicht durchgerechnet, dass man sozusagen weiß, es gibt das eine Spiel, das man machen kann und gewinnt immer, sondern man hat einfach unglaublich viele Antworten auf Züge.
Ja? Genau, und durch die Bibliotheken haben sie halt bestimmte Stränge ausgeschlossen und damit kommen die Rechner irgendwann in Vorteile, dass sie da halt ihre Power auf die Straße bringen oder aufs Brett.
Ich habe das damals so, das ging ja so die letzten 20 Jahre, war das ja immer wieder Thema, wenn irgendwelche berühmten Schachspieler gegen Computer gespielt haben. Das hat mich schon gefesselt immer. Also ich habe die Spiele selbst nicht verfolgt, weil ich kein Schachspieler bin und das jetzt für mich nicht spannend ist. Das
Spiel. Man braucht da immer noch einen Übersetzer für, leider.
Ja, ja, genau. Mhm. Aber die Ergebnisse haben mich schon sehr interessiert. Also und wie man das so von Jahr zu Jahr gemerkt hat, wie sich so langsam das so verschoben hat. Ja? Also wie am Anfang immer noch war, ja, der Schachgroßmeister hat gewonnen. Dann ging es um diese Remis-Phase und dann irgendwann war es weg. Ja?
Na, was ich da gehört habe, ist, dass die anders spielen, um einfach die Rechner zu beschäftigen, setzen sie einen Zug, den es so in üblicher Weise nicht passiert.
Ja.
Und das war wohl lange Zeit so Trumpf.
Ja.
Rauskamen dann wohl immer eher unspannende Partien für die Experten, weil die also nicht mit dieser Genialität glänzen, die vielleicht irgendwie so ein Kasparov gegen Karpov hatte oder so.
Ja.
Inzwischen habe ich den Fokus auf Schach komplett verloren. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt...
Habe auch lange nichts mehr gehört, ja.
Irgendein Ungar oder ein Inder ist jetzt gerade Weltmeister oder so, aber keine Ahnung.
Und Kasparov hat, glaube ich, eine Partei gegründet oder kandidiert irgendwie. Ist auch Oppositionspolitiker. Irgendwas ist mit Kasparov. Ja, ja, auf jeden Fall.
Also wenn, dann muss der auf jeden Fall Oppositionspolitiker sein. Der ist schon, der war ja schon damals schon so ein Aneck-Typ eigentlich, der sehr angenehm ist.
Ja, genau.
Aber ich kenne ihn jetzt auch nicht weiter, keine Ahnung.
Es ist auch ehrlich gesagt der einzige Name von einem Schachspieler, den ich mir merken konnte und das auch nur, weil ich Kaspar heiße.
Na, es gab halt noch dieses große, große Duell Fischer gegen Spassky, wo dann auch ein Musical drüber gemacht wurde, wo dann so Vorwürfe waren, wie er hat versucht, mich während der WM zu hypnotisieren und der andere sagt, er hat mich immer unterm Tisch getreten und da. Also, ja. Okay. Also die Komponente der menschlichen Beeinflussung und so dieser Trash-Talk, Einschüchterung und so, der ist ja auch nochmal so ein Faktor, der mit so Rechnern wegfällt. Also der Spaß drumherum.
Ja, und der ja auch eine wichtige Komponente natürlich ist. Mir fällt gerade ein, dass ich mich doch mal intensiv mit Schach beschäftigt habe, als ich von Elias Canetti, ich glaube, die Blendung gelesen habe. Das ist so ein Roman, der von einem Schachspieler handelt und unglaublich viel spielt sich in dessen Kopf ab. Und das war so ein Bücher-Nerd, der halt auch Schach spielt. Das war auf jeden Fall, das hat noch eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Überhaupt gibt es ja Schach in der Literatur, weil vor allem auch die Schachnovelle von Süßkind, glaube ich. Das ist eigentlich schon spannend, dass dieses Spiel so oft dann literarisch aufgegriffen wurde.
Mhm. Die Grünberg-Variante fällt mir noch ein und das ist ja dann irgendwie so eine Verteidigungsstrategie und da geht es dann aber um einen Gefängnisausbruch, der quasi parallel die Ideen der Verteidigung aufgreift. Das ist auch ja schön.
Und es gibt doch gibt es eigentlich Sprichworte, die sich so eingebürgert haben aus Schach? Also Rochade verwendet man vielleicht noch manchmal so als geflügeltes Wort.
Also ich in meinem aktiven Wortschatz gerade nicht.
Bauernopfer? Ich weiß nicht, kommt das aus dem Schachspiel? Wahrscheinlich, ja, genau. Kommt. Also Bauernopfer bringen, Rochade, ab und zu kommt das schon mal. Also wenn irgendwie so ein Position, doch na klar, in der Politik wird das verwendet. Wenn zum Beispiel Minister irgendwie Ämter tauschen oder irgendwie sowas, dann kommt irgendwie so Ämterrochade oder irgendwie sowas.
Der Springer ist eher so, der immer einspringt in irgendwelchen Positionen. Ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt schachspezifisch ist, aber man hat halt gleich diese Hüpfen über so um die Ecke und
die Dame opfern. Ich glaube, das kommt auch. Also wenn sozusagen auch eher so Politik, wenn man jetzt so ein hohes Amt opfert irgendwie. Mhm. Aber ansonsten eigentlich nicht so. Und aus dem Go-Spiel sowieso nicht. Also nicht, dass ich wüsste.
Ja, da gibt es bestimmt tolle Begriffe.
Aber da gibt es tolle Begriffe und mir fallen jetzt alle nicht ein. Die kennt man auch eigentlich. Die fallen mir dann nachher ein, wenn wir Musik spielen. Genau, also das ist das zum Thema Go. Und ansonsten habe ich festgestellt, es gibt für so Telefone und so gibt es erstaunlich wenig Go-Spiele. Also Schach findet man meistens in Hülle und Fülle. Wenn man aber ein Go-Spiel haben will, läuft es meistens immer auf GnuGo heraus, was so diese freie GNU, also die freie Go-Implementation ist, die es dann irgendwie noch irgendein Interface hat und immer sehr viel Last zieht. Ich hatte aber einmal recherchiert, ich hatte so ein tragbares Spielgerät, Nintendo DS genau, glaube ich, wollte dafür Go besorgen und habe festgestellt, dass es da also einfach große kulturelle Unterschiede gibt. Weil wenn man bei uns in so ein Spielladen geht und vor so einer riesen Theke an Nintendo DS-Spielen steht, kriegt man alles inklusive Schach. Und es gibt aber Go-Spiele, aber die werden bei uns einfach nicht verkauft. Also es gibt halt welche im asiatischen Raum irgendwie. Das fand ich schon spannend, die du dann halt einfach versuchen kannst zu importieren, aber dann wahrscheinlich auch erstmal schon an der Steuerung scheiterst, weil das dann entsprechend gekennzeichnet ist. Das fand ich aber schon spannend, dass so auf diesem ja doch sehr internationalen Markt es eben doch immer noch so diese Nischenprodukte gibt. Ja? Und das ist auch sehr kinderaffin, dann sehr oft mit Comics aufgeladen. Also es gibt anscheinend so ein Wechselspiel zwischen Comics und Go. Es gibt so Go-Comics, die irgendwie diese beiden Welten irgendwie miteinander verbinden, wo dann irgendwie so Kinder Go spielen und dann wirkt sich das Go-Spiel auf die Geschichte aus und so eine Geschichte. Also Sachen, die man bei uns nicht hat. Und Schach-Comics habe ich auch noch nicht gesehen bei uns.
Also kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Ja.
Genau, also es ist nicht Pop. Ne? Schach ist nicht Pop. Ich glaube, Go ist in manchen Bereichen schon Pop auch. Also außerhalb von Europa. Glaubst du nicht?
Ich finde halt generell, dass diese ganzen Brettspiel- und Spielvarianten sich so ein bisschen schwer tun mit Pop. Also Schach finde ich noch eher, dass es noch Weltstars waren. Ja, zur großen Zeit, aber vielleicht lag es eben doch daran, dass die so ein bisschen Krieg der Systeme Stellvertreter waren.
Ja.
Und jetzt sehe ich da nicht so wirklich viel.
Also ich meine auch nicht unbedingt die Stars, sondern das Spiel. Also ich glaube wirklich, es gibt irgendwie eine Comic, das kann sogar auch eine Fernsehcomic-Serie sein, die sich ums Go-Spielen dreht, was bei uns halt völlig unvorstellbar war, was ja keinen interessieren würde, also von der Zielgruppe. Aber ich glaube, in anderen Kulturkreisen ist das schon
durchaus. Aber es gibt bei uns auch keinen Comic zur Fußball, oder? Also so richtig einen, der größer wäre, was man jetzt sagen würde, müsste ja das Erste sein.
Nee, es gab mal früher Mila Superstar, die hat Volleyball gespielt, falls du dich erinnerst.
Mhm, aber das war doch auch ein japanischer Comic, oder?
Ja.
Also so Manga, ja. Anime-Dingens.
Ja, stimmt. Das kam auch von da. Selbst Heidi kam ja von da. Ja. Das ist so eine Frechheit.
Die Japaner haben, also da gibt es ganz großartige Werbespots mit Heidi jetzt für Nissan, also wo du ernsthaft an dem Verstand dieses ganzen Volkes zweifelst. Ja, die haben da schon ein großes Händchen für Trash und gerade so auf deutsche Lederhosen und so, da stehen die total drauf, finden die super.
Ja, Heidi. Ich musste das damals auch verdauen, dass das kein deutscher Comic ist. Also das ist mir erst sehr spät bewusst geworden, weil es war mir natürlich klar, dass es irgendwie aus Deutschland, Österreich, Schweiz, irgendwas aus Deutschland
rein muss.
Ja, genau. Mhm. Und dann kommt dann sie plötzlich raus. Nee, das kommt irgendwie von ganz weit weg.
Wo hast denn du gedacht, kommt Captain Future her? War dir das bei Japan klar? Da waren die Schriftzeichen drin, oder?
An die Schriftzeichen kann ich mich erinnern, aber hätte ich natürlich Amerika verordnet irgendwie, wegen des Namens so. Bis mir irgendwann klar wurde, dass es einfach ästhetische Merkmale gibt, an denen man halt so große Indikatoren hat, wo es dann irgendwie herkommt. Ja, große Köpfe, große Augen, genau. Mhm.
Also typische asiatische Augen, genau.
Ja. Ich habe letztens auch ein Smiley-Set gesehen, asiatische Smileys, die einfach ja teilweise auch anders aussehen als
unsere. Die machen es komplett anders, ja, genau. Weil das Lachen da halt auch anders sitzt, also... Ja. Die gucken sich das Lachen eben nicht über den Mund an, sondern über die Augen. Und dementsprechend sind auch die Emoticons sehr augenbasiert.
Genau, das ist mir auch war ein bisschen schockierend. Also so schockierend im Sinne von so Culture-Shock. Sonst so angeguckt und dachte so, das ist ja ganz anders. Weil im Internet hat man das Gefühl, es ist um die Ecke. Und Smileys, dachte ich, jetzt sei jetzt echt so eine universelle Sprache, die wirklich überall gleich ist. Ist sie aber nicht, ja. Also auch da gibt es doch mal deutliche Unterschiede.
Aber ich glaube, es gibt nur diese beiden Ansätze, so in groß zumindest, die jetzt so zeichenbasiert sind. Und ich glaube, also wenn ihr den Unicode anguckst, da wäre auch noch anderes möglich. Ja. Aber
ja, wobei jetzt mit Unicode ja auch... Unicode-Smileys. Also es gibt ja im Unicode selbst gibt es ja schon fertige Symbole für Smileys. Das ist ja das eine, was man in so Sachen wie WhatsApp auf dem Handy oder so mitkriegt. Also diese Symbole, die man verschickt, sind ja eigentlich Unicode-Symbole. Aber mit den Unicode-Zeichen selbst werden ja auch wieder neue Smileys gemacht. Also eben nicht Doppelpunkt, Klammer, sondern irgendwelche Schriftzeichen aus irgendwelchen Sprachen werden zusammengesetzt, um irgendwie wirklich lustige Smileys teilweise zu machen. Das finde ich auch ganz spannend. Das kommt in letzter Zeit relativ häufig, das finde ich, dass man so, es gibt so einen, der so die beiden Hände so hebt irgendwie und so.
Ja.
Ne, den hast du schon auch mal gesehen. Den sieht man auch relativ, und so einen schiefen Mund zieht irgendwie und so. Genau, also ich glaube, da tut sich erstaunlicherweise mal was. Ich dachte, das Thema Smiley wäre eigentlich durch gewesen.
Na, ich habe, weiß nicht, vor 4-5 Jahren hat mir irgendjemand ein Buch gegeben, was dann schon auch 20 Jahre her war. Ich glaube, der heißt doch prägnanterweise Schmidt.
Ja.
Der hat halt auch so eine Ansätze von Emoticons in seinen Büchern, aber schon halt uralt. Aber da sind eben nicht so Smileys, sondern er schreibt über jemand, der neben jemand anders seit Stunden sitzt und nur aus dem Fenster guckt und keine Kommunikation ist. Und daneben sind dann irgendwie so Strich, Punkt, Strich, Strich, irgendwas. Und wenn du eine Weile raufguckst, siehst du auf einmal, dass er mit diesen Zeichen genau die Situation auch gemalt hat.
Ah, okay.
Was sehr interessant ist und was aber in so einem Lesefluss dich komplett rausreißt, weil zum Teil eben doch so eine halbe Zeilenlänge voll Punkte, Striche, irgendwas sind und du dann auch die Zeit brauchst, es zu entkrypten, was das jetzt soll, wenn du sie dir nimmst.
Aber, genau, hast du es entkryptet oder hast du es irgendwann aufgegeben?
Zum Teil schon, also ich fand es total faszinierend.
Ja. Wie heißt es?
Hier muss ich nachgucken, leider. Also ist schon auch eine Weile her. Ich müsste sogar jemanden fragen. Ich kann es den.
Also das einzige Buch, das mir einfällt, das was mit dem Smiley zu tun hatte, das ich gelesen habe, war glaube ich Hello Alice, hieß das. Das handelt davon, dass eine künstliche Intelligenz aus einem Computer ausbricht und E-Mails verschickt und irgendwie mit einem Person, ich glaube einem Wissenschaftler irgendwie kommuniziert. Und es war einer der ersten, ich weiß nicht, ob es der erste war, aber einer der ersten E-Mail-Romane, also die in reiner E-Mail-Form waren, immer sozusagen Reply, Reply, Reply. Und den habe ich natürlich damals geholt, das muss jetzt auch schon wieder 10 Jahre her sein, weil da fand man das ja toll, wenn so die Netzwelt in die Bücherwelt endlich hineinbrach. Das ist aber der einzige, der mir einfällt. Und was ich noch zu Smileys gelesen hatte, letztens war irgendwie das etwas bedauernd, der Erfinder des Smileys irgendwie
gestorben ist, ja.
Genau, und aber auch nicht so richtig davon hatte, dass er das Smiley erfunden hat. Aber der hat ja richtig so diesen gelben Smiley-Button, mhm. 80er-Style.
Acid.
Genau, mhm. Genau. Genau, aber den Namen, der fällt dir wahrscheinlich jetzt auch nicht
ein. Nee.
Sehr schön, was uns heute alles nicht einfällt.
Ja, also wir sind auf jeden Fall dabei, so eine Alzheimer-Sendung dann zu machen demnächst mal.
Danke, dass du mich dafür heute eingeladen hast. Ein Grundvertrauen in meine Kompetenz des Vergessens.
Ja, macht ja auch nichts. Also zum Thema E-Mail-Roman, Bücher, mein Favorite da ist übrigens Gut gegen Nordwind.
Ja, der jetzt verfilmt wird.
Der wird verfilmt, ah, okay.
Genau, ich habe den nicht gelesen. Ich kenne ein paar Leute, die ihn gelesen haben. Für mich stand das Buch immer so in zwischen so lauter romantischen Liebesbüchern. Deswegen habe ich es nicht geholt. Und der wird verfilmt, wenn er nicht sogar schon im Kino gelaufen ist letztens. Also auf jeden Fall war was mit Verfilmung, ja.
Okay, da gibt es ja noch einen zweiten Teil, dann Jede siebte Welle.
Okay.
Ist auch schon so ein bisschen Sweet Romance,
ja.
Aber tolle Charaktere,
ja.
Und schön gemacht. Also.
Mich hat der Titel abgestoßen, weil der so grammatikalisch schwer zu verdauen ist. Also das ist so ein Gut gegen Nordwind. Vielleicht kennst du das, wenn man sowas hört und das quietscht einem irgendwie im Ohr. Aber irgendwie denkt er, da ist irgendwas nicht richtig. Und deswegen habe ich den immer abgelehnt. Einfach weil ich das übers Cover. Aber ich habe jetzt schon öfters davon gehört, dass ich das irgendwie lohnen soll, ja, den zu lesen. Genau. Und neben dem, gut neben Nordwind, stand noch ein Roman bei uns im Regal, beziehungsweise meiner Freundin, die jetzt meine Frau ist. Auch so ein romantisches Ding, das ich verfilmt gesehen habe. Das ist einer der besten Science-Fiction war, die ich gesehen habe in letzter Zeit. Amerikanischer Schauspieler, der immer eher so Witzsachen macht. Eternal Sunrise, so war der Film.
Of the Spotless Mind.
Ja. Mind-blowing, glaube ich.
Ja, toll. Ja. Auf jeden Fall.
Das abgefahrene Geschichte.
Mhm. Ja, das ist Jean-Jacques Jeunet, glaube ich, als Regisseur.
Schauspieler ist, müsste man jetzt eigentlich
so Carrey, Jim, ja, Jim,
genau,
Carrey.
Jim Carrey, genau. Den ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt liebe, aber der genau richtig ist.
Der ist ein toller Film und er hat im Deutschen den seltsamen Titel Vergissmein nicht.
Ja, stimmt, genau. Das war auch wieder so. danke für diesen Titel. Ja, ich finde es ja schon immer sehr hilflos, wenn sie den englischen Titel belassen, aber wenn sie ihn dann so dermaßen vergucken im Deutschen, dann hätten sie auch den englischen lassen können.
Ja, ja, genau, der aber auch irgendwie sehr viel schöner ist.
Ja, genau. Aber das war ein großartiger Film. Ja, auf jeden Fall. Und der kommt auch aus dieser Romantik-Comedy. Da gibt es einiges, glaube ich, mittlerweile, was man auch mal gucken kann, wenn man muss. Ja. Genau, nee, ansonsten E-Mail im Roman kommt halt öfters vor in letzter Zeit, so dass man eine E-Mail irgendwie drin ist, aber jetzt so reine E-Mail-Romane habe ich auch nicht mehr gelesen. Also es hat sich, das hieß damals so, ja, das ist jetzt die moderne Form des Briefromans, so an irgendwie so Goethe anknüpfend oder so. Aber so richtig durchgesetzt, glaube ich, hat sich das irgendwie nicht. Wahrscheinlich, weil E-Mail ja auch schon wieder ein bisschen out ist.
Ja, vielleicht, also du bist halt auch sehr begrenzt in der Interaktion, weil E-Mail ist zwar schön, weil du deinen Gedankengang komplett fertig vorlegen kannst, dann kann jemand komplett fertigen Gedankengang dagegen setzen oder unten drunter, aber mit der Zeit verliert sowas halt immer an Tempo. Und ich weiß halt nicht, vielleicht eignet sich's für das eine oder andere, aber ich glaube auch so diese ganzen Briefwechselsachen, also ich habe davon nichts gelesen, ich habe immer große Bogen drum gemacht.
Also dieser Hello Alice Roman, den ich gelesen habe, ich fand das schon toll, das als E-Mail zu lesen. Es hat mir eingeleuchtet, es hat halt irgendwie Sinn gemacht, weil es auch zu der Story passte. Und ich fühlte mich damals angesprochen davon, weil ich ja auch selber viel E-Mails geschrieben habe und auch heute immer noch ist E-Mail mein Lieblingsmedium. Ich glaube, ich würde noch mal was lesen in der Form. Wobei ich mich frage, wenn man jetzt sagt, okay, E-Mail ist out ein bisschen, was wäre dann die neue Form des Briefromans, E-Mail-Roman, was macht man dann heute?
Timeline.
Timeline, natürlich. Da gibt es ja auch teilweise witzige Sachen, die dann mit Timelines irgendwie angestellt werden. Mhm. Richtig. Und wie letztens habe ich was gesehen, ich glaube, der Zweite Weltkrieg als Timeline irgendwie. Stimmt, da kann man was machen. Obwohl dann die Frage ist, wie man das in Buchform kriegt. Das wird dann schwierig.
Da muss ja nicht zwingend in Buchform sein.
Naja, ja, es ist halt immer noch so ein, es hat immer noch so ein, es ist halt immer noch ein Buch. Also ich meine, auch Markus Beckedahl hat ein Buch rausgebracht, ja. Das ist halt, was kein Vorwurf ist, sondern nur eine Feststellung. Irgendwie gibt es halt auch bei uns netzaffinen Menschen immer noch so dieses leise Verlangen, am Ende doch ein Buch zu produzieren.
Ja, also die Rezeption davon ist ja vielleicht auch dieselbe. Also wenn wir jetzt mal das nehmen, was ich da mit den paar anderen Jungs zum Movie Hacktail letztes Jahr gemacht habe, war ja ein Film. Also wir hatten halt uns einen James-Bond-Film genommen und den halt in Twitter-Einzelteile zerlegt und zu jedem Zeitpunkt halt einen Tweet mit irgendwie den entsprechenden Referenzen, wie er in der Szene ist, mit den Geolocations, mit den irgendwelchen Bildreferenzen, was auch immer man da dann noch so reintun kann, um insgesamt eine Geschichte zu erzählen. Aber trotzdem ist es ja eine lineare Erzählweise, die man auch nicht zwingend jetzt im Medium Internet lesen muss. Also du hast dann vielleicht nicht diese interaktiv Klickbare, aber du hast eigentlich so was Ähnliches wie auch eine so ein Theaterstück oder so. Und trotzdem hast du eine durch die Beschränkung jetzt auf Twitter mit 140 Zeichen, mit irgendwie Namens hin und her, so eine gewisse eigenständige Formgebung.
Hast aber sozusagen, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also es ging ja gerade, wie siehst du das denn, wie siehst du da die Rolle des Buches? Also, weil ich bin immer wieder erstaunt, was Bücherschreiben doch für eine Rolle spielt. Also, wie gesagt, Markus Beckedahl hat gerade ein Buch, Frank Rieger, Konstanze Kurz haben ein Buch geschrieben, Christian Heller, wie gesagt, also sehr netzaffine Menschen. Ich glaube, MS Pro hier, Michael Seemann hat noch keins geschrieben, aber eigentlich warte ich darauf, dass er eins schreibt. Dann hier Labrinthems, wie heißt sie, Julia, du weißt, wen ich meine, Piratenpartei, Beisitzerin, ich kenne nur ihren Twitter-Handle, Labrinthems, hat irgendwie...
Weißhaupt oder so?
Nee, nicht die andere. Egal, jedenfalls für Oktober ein Klick, der Roman Klick mich ist angekündigt. Also es gibt irgendwie erstaunlicherweise doch irgendwie so ein Bedürfnis, ein papiergebundenes Werk rauszubringen, weil...
Weiß ich nicht, also mein Bedarf an Papier ist eigentlich schon komplett bei Null. Und nur die Technik zwingt mich im Moment ab und zu noch Papier zu kaufen oder zu borgen.
Das machst du aber?
Ich kaufe wenig, aber ab und zu. Ja. Im Moment halt viel für mein nicht netzaffines Hobby. Und da ist es halt schwierig, E-Paper-Zeugs zu bekommen. Ab und zu gibt es das schon, aber eigentlich möchte ich alles nur noch digital haben. Ich finde dieses Buch, ja, haben sie total doof.
Also ich kaufe sehr viel Bücher, würde ich jetzt denken. Einfach daran liegt, dass ich wissenschaftlich arbeite und da sowieso viele Sachen auf Papier erscheinen.
Aber das ist doch kein Grund. Also ganz im Gegenteil. Du hast ja die ganze Durchsuchbarkeit und du hast die ganzen Vorteile, die gerade wissenschaftliche Literatur hält.
Es ist ein schwieriges Thema. Was in E-Books gar nicht mehr bieten, ist eine vernünftige Annotationsfunktion. Also ich kann einfach nicht vernünftig in digitalen Werken rumschmieren. Was ich in so einem Buch mache, ist, also meine Arbeitsweise ist in der Regel, ich beim Lesen markiere ich Textstellen irgendwie farbig, die irgendwie spannend sind, schreibe manchmal was ran, irgendwie eine Frage oder eine Feststellung. Und wenn ich es ernst meine mit dem Buch, also wenn mir das irgendwie wichtig ist, klebe ich da Dutzende von Post-its rein, wo ich oben mal was draufschreibe. Dass ich dann, also zum Schluss habe ich dann so ein Buch, wo oben vielleicht auch 40, 50 gelbe Zettel rausgucken, die ich so ganz schnell mit dem Daumen durchgehen kann, um dann mit dem Daumen irgendwie wichtige Textstellen zu finden. Das lässt sich theoretisch alles digital abbilden, ist aber schwierig, es so umzusetzen, dass es Spaß macht, das zu benutzen. Also ich habe ein Kindle, zum Beispiel von Amazon, einen der frühen, der ist jetzt irgendwie, weiß nicht, 2, 3 Jahre alt. erstaunlich gut geeignet, um zu lesen. So, ich habe ein paar Sachen drauf gelesen, obwohl ich am liebsten die Zeit drauf gelesen habe, also Zeitung. Er hat auch eine Annotationsfunktion, aber sie macht halt einfach keinen Spaß. Und deswegen habe ich sie auch nicht genutzt. So. Und ich glaube, solange das nicht wirklich gut läuft, wird man weiterhin auf Papier. Was ich mir immer wünsche, ist, ich würde gerne ein Papierbuch kaufen und gleich die digitale Version immer mit dazu bekommen. Das wäre was, wo ich auch 2 Euro mehr für bezahlen würde oder so.
Also gibt es ja zum Teil zumindest schon.
Ja,
also
hier diese Programmierbereich.
Books Apart und so, da kriegst du das halt zumindest in so einem Bundle-Paket immer sehr günstig.
Ja.
Ja, bei mir ist eher umgedreht. Also ich habe mir halt so ein iRiver-Dings geholt, was ich extrem gerne benutzt habe. Ja. Dann ist es abgestürzt und war auch nicht wieder zu erwecken. Und
passiert dir mit dem Buch übrigens nicht, ja?
Ja, genau. Und das ist so diese Ärgernis, dass man sich noch mit diesem frühen Stadium von Technik auseinandersetzt, die eigentlich noch nicht so weit ist, wie man das haben will. Ja. Und die Interfaces von diesen E-Book-Sachen sind alle unter aller Kanone.
Ja.
Ist mir auch nicht klar, warum. Also
ich bin erstaunt, wie preiswert sie halt mittlerweile sind. So. Mhm. Also zumal sie es ja wirklich, worauf sie es ja anlegen, ist, dass sie mittlerweile auch Generation nach Generation rausbringen und die Geräte so billig sind, dass du denkst, ja, vielleicht hole ich mir dann den neuen, so, weil denkst du dir so, okay.
Ah, es gibt noch ein Gratisbuch, da ist der ist schon quasi der Preis mit
ja,
drin,
genau.
Wie so ein Wegwerf-Fotoapparat.
Ich glaube, es geht so ein bisschen in diese Druckerrichtung, ja. Mhm. Also, dass sozusagen das Gerät so preiswert wird, dass man nachher über die Druckerpatronen respektive Bücher die Umsätze macht. Was ich mich frage, ist, es gibt im Moment zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist der Kindle-Ansatz, dass dieses wirklich extrem reduzierte, meistens auch noch Schwarz-Weiß-Display. Und das andere ist dieser iPad-Ansatz. Also wirklich so ein hochauflösendes Display zu haben, wo es ja auch einen Büchershop drin gibt im iTunes-Store. Ich habe jetzt zum Beispiel lange Zeit die Zeit auf dem Kindle gelesen und habe jetzt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gibt es auf dem iPad. Die Bilder sehen total schön aus auf dem iPad. Der Text ist erstaunlicherweise verpixelt. Das glaubt man nicht, wenn man sich gesehen hat. Wirklich, also man sitzt da total fassungslos davor und hat so ein iPad in der Hand und sieht verpixelte Buchstaben. Während auf dem Kindle das schon Spaß gemacht hat zu lesen, auch in der Bahn, weil er halt so klein ist. Also ich habe es mal probiert, mit dem iPad in der Bahn zu lesen. Das hat nicht funktioniert, weil die Leute im Vorbeigehen mir den immer fast aus der Hand gerissen hätten, aus Versehen. Das fand ich halt auch spannend, wie dieser Formfaktor wichtig ist, während so ein Kindle je nach Hosengröße gegebenenfalls sogar noch in die Hosentasche packst. Also wenn man den da so reinfriert, zumindest in die Jackentasche. Und jedenfalls bin ich gespannt, was da zum Schluss bei rauskommt. Also ob wir wirklich bei so Schwarz-Weiß-Displays ohne Beleuchtung bleiben. Ich finde das eigentlich gut. Oder so eine Mischform irgendwie. Das ist eigentlich,
was ich mir auch vorstellen, dass das genau so ein Hybrid-Sachen.
Genau.
Aber die Technik, glaube ich, sind einfach wirklich zwei verschiedene Sachen. Und diese nicht ermüden und diese in der Sonne lesen können, ist schon toll.
Ja.
Wobei das jetzt mit den Pads auch so halbwegs geht. Also zumindest wenn du das auf Schwarz-Weiß hast, dann.
Also es gibt's ja schon, ne? Es gibt's auch schon in billig bei diesem XO OLPC. Den habe ich mir damals auch kompliziert Test aus Amerika besorgt. Und war einfach total geflasht von dieser Idee. Also der, muss man dazu sagen, dieser OLPC, dieser One Laptop per Child, hat ein besonderes Display, das extra für ihn entwickelt wurde, das ein Farbdisplay ist, das man aber auch auf Schwarz-Weiß-Modus ohne Hintergrundbeleuchtung stellen konnte. Und ich habe mich natürlich, wie lange ist das jetzt her? 5-6 Jahre, dass der damals rauskam.
Ja. Süßes Computerchen mit so grünen Ohren.
Genau,
und so,
genau. Ich habe es immer noch zu Hause, benutze es eigentlich nicht, aber es ist irgendwie schön, es ab und zu auszupacken. Meine Tochter spielt gerne mal damit rum. Jedenfalls frage ich mich natürlich, warum das schon in diesem Gerät diese Technologie gab, auf diesen Schwarz-Weiß-Modus umzuschalten, ohne Hintergrundbeleuchtung und das noch in kein, ich sage jetzt mal, kommerzielles Gerät irgendwie gewandert ist. Also das würde ich mir für meinen normalen Laptop auch wünschen, ja. Einfach dieses Umschalten auf Schwarz-Weiß dann einfach nur noch lesen. Toll. Ohne Hintergrundbeleuchtung. So und so diesen, also weil solange ein Bildschirm leuchtet, fühle ich mich immer ein bisschen unter Stress gesetzt. Also ich kann da nicht wirklich entspannen bei und lesen. Ein bisschen, wie dir das geht.
Ja, also ich finde lange Strecken lesen auch nicht so angenehm.
Ja.
Da finde ich die Lichtlosen schöner.
Ja.
Aber ich bin da auch guter Hoffnung, dass das kommt, weil die Tablet-Verkäufe gehen ja langsam zurück. Die Fantasie der Hersteller ist ja immer sehr, wir machen das, was Apple irgendwie 2 Jahre vorher gemacht hat, aber vielleicht kommt jetzt auch mal jemand auf die Idee, das zu kombinieren. Also so schwer kann es ja nicht sein.
Mal was Neues zu machen.
Ja, mal was Neues auszuprobieren. Ja? So eine, was noch vielleicht keiner hat. Ja.
Genau, also ich glaube, da wäre ich auch relativ vorn mit dabei, um dann wahrscheinlich wieder unter irgendwas zu leiden. Aber gut.
Also die Shops, also dieses Abenteuer, sich elektronische Bücher in anderen Shops außer Amazon zu kaufen, ist schon hoch.
Ja.
Da kommt ja dann so teures DRM von Adobe, was aber nicht aktuell zu den Betriebssystemen passt und wo man sich dann fragt, Kinder, ihr baut hier so viel Müll ein und habt es dann noch nicht mal im Griff.
Ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich also beim Amazon-Shop auch viele Frustmomente hatte. Also einer war, dass ich eben ein Zeitabonnement hatte. Das habe ich eben auf dem Kindle gekauft und dann war ich total froh, als ich gesehen habe, dass es den Kindle Reader ja auch für den Mac gibt und für Android und so weiter. Habe den also installiert und wollte dann einfach auf einem anderen Gerät meine Zeitung lesen. Und dann hat mir der Reader halt mitgeteilt, dass das leider nicht möglich ist. Also auf diesem Gerät ist es mir nicht gestattet, diese Zeitung zu lesen. Das ist schon ein extremer Frustmoment. Ja, also das ist dann auch ein Moment, wo man sehr schnell die Bremse einwirft, weil diese Zeitungen und Bücher sind ja alles andere als billig. Ne? Also man sitzt ja auch so ein bisschen kopfschüttelnd.
Über die sind Preise. Ja 1:1 die Preise quasi übernommen.
Genau, obwohl Amazon da wohl großen Druck macht. Also es gibt da wohl große Kämpfe. Die wollen das eigentlich billiger haben. Also deren Interesse ist nicht, dass es teuer ist, sondern die setzen wohl die Verlage extrem unter Druck, dass sie das billig anbieten. Was in Deutschland natürlich immer noch mal eine andere Sache ist mit der Buchpreisbindung hier. Jedenfalls, wenn du dann, also du hast ja vorher schon so ein gewisses Unbehagen, das nur digital zu kaufen, dann kommt noch dazu, dass du irgendwie merkst, du darfst damit nicht machen, was du willst. Und wenn du dann wirklich nicht mehr auf deinen eigenen Geräten entscheiden darfst, auf welchen du es liest, dann bist du schon frustriert und überlegst dir andere Möglichkeiten, das zu lesen.
Na, bei mir war es halt, ich glaube bei Lehmanns, der Aha-Moment war dann, dass es erst berechnet wird, wenn der Download tatsächlich erfolgreich geklappt hat, was für mich nicht möglich war. Und auch da denkt man jetzt so als 10 Jahre Webentwickler, sollte das doch irgendwie gehen, aber...
Killer-Feature.
Ja, aber gut. Bei Texter bin ich nicht mal dazu gekommen, mit dem Bezahlvorgang einzuleiten. Also so.
Wie ist denn das? Texter ist doch aber nur eine Plattform für Texte, ne? Sie haben keinen eigenen Reader, oder? Ist das ein Reader?
Die haben nur Software-Reader. Die Hardware haben sie dann eingestellt.
Genau. Das ist irgendwie ein Vertriebskanal für ein E-Publishing-Vertriebskanal.
Genau. Was war also im Start gedacht, dass sie halt auch eigene Hardware produzieren?
Ja.
Und aus irgendwelchen Gründen waren sie dann aber so unzufrieden mit den Sachen, dass es nicht in den freien Markt geworfen haben.
Auf jeden Fall haben sie so einen großartigen Startup-Namen. Also das ist so der Prototyp eines Startup-Namens. Texter. Ja, das ist wirklich, wenn ich einen Wikipedia-Eintrag zu Startup-Namen schreiben müsste, würde ich sagen, siehe Texter. Ja? Was soll ich noch sagen? Ach genau, was ich spannend finde natürlich ist diese Möglichkeit, die digitalen Publikationswege jetzt bieten, um ganz neue Vertriebswege halt zu machen. Das klingt immer so futuristisch, aber es wird ja mittlerweile schon gemacht. Also da im Amazon-Shop tummeln sich ja diverse 99-Cent-Angebote, die auch nur ein paar Seiten lang sind, wo aber manche Menschen sich irgendwie wirklich schon eine goldene Nase mit verdient haben.
Mit so Hausarbeiten und sowas, ja.
Ihr habt auch Kurzgeschichten, also sowohl sagen wir, künstlerische Sachen, als auch irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, man wird auch reich im Amazon-Store, wenn man schreibt, wird, wie man reich wird im Amazon-Store. Da gibt es so selbsterfüllende Prophezeiungen. Wenn so für 99 Cent 10 Tricks, die sie reich machen auf Amazon.
Ja, ist aber auch so, wie man über Flatter, Twitter ja auch die meisten Sachen wieder bekommt.
Genau. Ja. Trotzdem war ich spannend. Ich habe jetzt auch mitbekommen, also meine Frau hat ein Buch geschrieben und da habe ich sozusagen einmal mitbekommen, wie das mit so einem Verlag läuft. Und das ist ja wirklich, boah, ja, also das ist ja wirklich unglaublich träge und dauert Monate, bis dann so ein Buch von Schrift nachher wirklich irgendwie in einem Buchladen landet und dann diese Hoffnung, dass es dann auch noch im Buchladen steht. Ja, dabei ist es ja unglaublich wichtig, dass das in diesem Regal steht, weil ansonsten hat es keine Öffentlichkeit. Und da ist das schon spannend, einfach etwas halt digital veröffentlichen zu können. Ich habe auch eine Guerilla-Aktion im Amazon-Store versucht. Ich habe von Richard Stallman irgendwas genommen, irgendeinen Text, und wollte den für 1 Euro reinstellen, weil lizenztechnisch ist das möglich. Du kannst sozusagen sagen, für den das Ganze steht unter freien Lizenz, ihr könnt es kopieren, aber ich verlange für die Arbeit des in den Shop Stellens und Vertreibens 1 Euro und wollte es einfach ausprobieren, ob das geht. Und Amazon hat es abgelehnt. Sie haben mich aufgefordert, doch die Lizenznachweise zu erbringen, dass ich das machen dürfte. Ich habe das noch versucht und ihnen halt gesagt, na, da steht's ja, ja, GPL, so. Und in dem Text stand, habe es nicht geschafft. War ich schade, aber ich werde es vielleicht nochmal probieren, weil es schon eine spannende Geschichte war. Ja.
Ja. Wollen wir noch mal ein bisschen Musik spielen?
Spielen wir noch ein bisschen Musik.
So, wir sind zurück, haben interessante Neuigkeiten erfahren.
Ja, ich muss eine Gegendarstellung senden. Ich habe fälschlicherweise behauptet, die Schachnovelle sei von Patrick Süskind und wurde soeben auf dem Flur eines Besseren belehrt, dass sie natürlich von Stefan Zweig ist. Es ist mir eigentlich nicht peinlich, dass ich es verwechselt habe. Freue mich aber, es noch richtig stellen zu können. Und es gibt auch einen Roman über Go. Wie hieß er? The Master of Go?
Ja, irgendwie sowas.
Genau, der aber nur im Englischen erschienen ist. Für die Go-Interessierten vielleicht spannend. Also es gibt auf jeden Fall einen Go-Roman, den man sich vielleicht mal angucken könnte.
Mhm. Genau. Ja, auch da wieder dieses interessante Phänomen, da hören hier Leute zu und haben sofort noch eine komplette Bandbreite an Zusatzinfos, ja, und wo man noch so hinsurfen sollte,
ja,
wollte.
Ja.
Ja, noch eine Viertelstunde Hyperbandrauschen. Mhm. Was machen wir noch?
Was machen wir noch? Wir können jetzt entweder noch mal Revue passieren lassen, worüber wir alles gesprochen haben, was, glaube ich, schwierig wird, aber auf jeden Fall eine Viertelstunde füllt. Gibt es noch irgendwas auf der Seabase, was in nächster Zeit passiert und Spannendes?
Nee, also im Moment haben wir eine hoch angeregte Diskussion über das Bällebad.
Oh ja, ich habe da eine sehr gespaltene Meinung dazu. Ja. Also zum Thema Bällebad. Es produziert bei mir irgendwie ein Fremdschämen. Ich muss es wirklich so klar sagen. Ja, ich verstehe, dass man in einem Bällebad Spaß haben kann, aber schon allein das Wort bereitet mir irgendwie Schwierigkeiten. Und ich verstehe diese unglaublich angeregte Enthusiasmus dafür, ein Bällebad zu organisieren, nicht, obwohl ich natürlich den Leuten den Spaß gönne, ein Bällebad zu haben. So ist es nicht. Ja? Also wenn Menschen gerne in Bällebädern sitzen wollen, dann sollen sie es einfach tun. Dass das jetzt aber so einen Hype erfährt, stößt bei mir auf genauso viel Kopfschütteln, wie, um mich jetzt ganz weit aus dem Fenster zu lehnen, wie der My Little Pony Wahn. Ich glaube fast, dass es da auch irgendwie einen kulturellen Zusammenhang gibt zwischen Bällebad und My Little Pony.
Kann sein.
Farblich?
Farblich habe ich Bällebäder ja eher in der Orange-Rot-Gelb-Richtung und Ponys eher in der grünen Glitzer-Welt. Ja, Regenbogen, ja, genau. Ja. Aber in gewisser Weise sehe ich schon die Parallelen.
Ja.
Aber meine Lieblingsäußerung auf jeden Fall dazu ist, ich bin gegen das Bällebad. Bälle sind mir einfach zu rund.
Ja.
Also prinzipiell war ja eigentlich zu beobachten, dass in der ganzen Diskussion man kann es nur ernst nehmen oder komplett durch den Kakao ziehen. Und ja, das wird auch intensiv und mit viel Spaß betrieben und das finde ich wieder mal also hochinteressant, ja, zu sehen.
Ja. Also ich habe mir schon die Frage gestellt oder mir wurde die Frage auch angetragen, aber ich habe das natürlich so erzählt, ja, in der Seabase wird drüber nachgedacht, ein Bällebad zu installieren. Ob das vielleicht gerade in Nerdkreisen nochmal eine besondere Form der physischen Nähe produziert. Also weil normalerweise sitzt man ja eher nebeneinander Und es ist ja so ein sozusagen der moderne Whirlpool des Nerds irgendwie, ja, also wo, im Sinne von Treffpunkt, ja, also wo mehrere Leute, also es geht ja beim Bällebad nicht so sehr darum, meines Wissens nach, dass man da alleine drin sitzt, sondern dass man da zu mehr drin Spaß hat, oder auch zu mehr drin sitzt mit einem Laptop und irgendwie vor sich hin hackt, aber plötzlich so eine gemeinsame körperliche Erfahrung hat irgendwie. Das hat irgendwas Therapeutisches.
Also ich dachte ja eher, dass es so die Weigerung ist, erwachsen zu werden. Dass ich die da so ein bisschen drin sehe. Aber wer weiß.
Die These habe ich auch, aber die war mir so evident, die wollte ich jetzt nicht raus. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es wurden auf jeden Fall interessante Vorschläge gemacht, weil am meisten wurde nicht das Bällebad an sich problematisiert, sondern die Reinigungsmöglichkeit der Bälle, die wohl wichtig ist. Und der wichtigste Vorschlag war eigentlich, dass wir einen Betonmischer anschaffen, damit man dann dort mit Wasser die Bälle drin reinigen kann. Und es gab gleich erste Thesen, was man dann wiederum mit dem Betonmischer so anstellen kann.
Ja, und zum Thema Betonmischer, wie gesagt, ich hatte jetzt gerade so Kunstausstellung, da hat jemand so Disco-Kugel-artige Betonmischer gemacht, die also mit so kleinen Scheiben beklebt waren. Dieses extrem fancy Aussehen, also will man eigentlich haben.
Okay, und den noch beleuchten und so? Dann bin ich dabei. Ja. Also ich unterstütze das Bällebad in der Seaways, wenn wir einen Disco-Kugel-Betonmischer zur Reinigung haben. Oder lauter kleine Disco-Kugeln als Bälle. Das ist auch nicht
schlecht. Ja, vielleicht, muss man einfach so dieses Kugelthema sich nochmal so intensiver anschauen.
Ja. Kleine Planeten. Irgendwie sowas. Also es muss irgendeine gute Idee auf jeden Fall her. Ansonsten, wenn es einfach nur ein Bällebad ist, finde ich das irgendwie blöd. Gibt es sonst auch Diskussionen, die wir haben in der letzten Zeit? Eigentlich nicht. Ich finde auch im Moment wird mehr diskutiert auf der Hackerspaces Mailingliste. Ich weiß nicht, wie du die verfolgst.
Gar nicht.
Gar nicht? Ah, ich schon. Also da liest man dann so, dass zum Beispiel Mitch Altman irgendwie gerade durch die USA reist und man ihn irgendwie einladen kann, dass er bei sich im Hackerspace im eigenen irgendwie ein
bisschen löten.
Genau, und dann war gerade eine große Diskussion über Förderung von Hackerspaces und das fand ich schon spannend. Mit Mitch Altman, also für die ihn nicht kennen, der Lötgott sozusagen, der Mensch, der einem Löten beibringt. Ich habe es auch bei ihm gelernt, er sagt, ich zeige dir einmal eine Lötstelle und danach kannst du es und das funktioniert auch. Der ist zu einer Messe nicht gegangen, ich glaube die Maker Faire, weil die von der DARPA mitfinanziert war und die DARPA ja wiederum sehr nah am Militär hängt. Und es gab daraufhin eben eine Diskussion darüber, inwiefern Hackerspaces mit militärnahen Einrichtungen kooperieren sollen, was in Amerika wohl ein sehr großes Thema ist. Also da werden Hackerspaces wohl sehr aktiv angesprochen von solchen militärnahen Institutionen, dass sie gesponsert werden. Und die Frage ist halt, nimmt man das Geld und hat damit Spaß oder lehnt man das Geld ab? Und ich fand das schon spannend, weil da gibt es eben absolut die zwei Lager und ich finde, beide haben valide Argumente. In Deutschland ist es, glaube ich, noch nicht Thema, obwohl das, nehme ich mal an, auch kommen kann. Also es sind halt einfach für viele Institutionen spannende Leute in so Hackerspaces, einfach Menschen, die kreativ halt mit Technik umgehen.
Ja, also jetzt, wo wir ja wissen, dass die Schufa durchaus Forschungsinteressen hat.
Du willst doch jetzt wohl nicht in der letzten Minute noch dieses Thema aufreißen. Wir haben uns da heute schon mal drüber gestritten, ist das falsche Wort, aber intensiv drüber diskutiert. Wir haben es die ganze Zeit umschifft, das Thema Datenschutz und Schufa anzusprechen. Wollen wir das jetzt einfach übergehen? Okay, das ist die letzte Aussage wohl nicht getätigt. Also jedenfalls interessante Menschen sitzen in Hackerspaces und da will man natürlich schon einen Fuß in die Tür kriegen. Ich habe da nicht so einen verschwörungstheoretischen Ansatz. Ich glaube aber schon, dass man Berührungsängste versucht zu minimieren irgendwie. Ja, also dass man, du lächelst die ganze Zeit so Schufa-mäßig irgendwie. Ich werde das Wort Schufa nicht mehr erwähnen und auch nicht, dass ich heute plötzlich am HPI stand. Vorm HPI. Wir machen jetzt mal kurz hier Themenwechsel. Ich habe heute eine Vorlesung an der Uni Potsdam gehalten und sollte in Hörsaal 1 und stand plötzlich am HPI vorm Hörsaal 1 und dachte, das glaubt mir niemand, dass das jetzt ein Zufall ist, dass ich hier, dass ich ausgerechnet vom HPI stehe. Und dann gibt's da auch noch eine Skulptur vom HPI, ein gläserner Mensch, der eben aus Glas ist. Und dann war ich da bei den Frauen an der Rezeption und habe nach dem Weg gefragt und sagte, ja, dann müssen Sie da hinten beim gläsernen Menschen links. Und das hatte so eine Gesamtkomik, dieses gesamte Gefüge, dass ich jetzt leider, ja, also letztendlich muss ich leider feststellen, dass ich doch nicht beim HPI war, sondern in der normalen Universität. Aber es war auf jeden Fall lustig, ausgerechnet heute da zu stehen. Ja.
Zu mir ist es auch gar nicht gedrungen, dass da so ein Ding steht. Also ich habe gläserner Mensch ist für mich halt mal Hygienemuseum Dresden.
Ja. Ich habe es. Kommt ja auch nicht so richtig gläsern vor, weil es ist aus Massivglas. Also der ist nicht hohl, sondern massiv aus Glas.
Ah, okay.
Das hat eher so eine Schwimmbadoptik, ja, so wo so dicke Scheiben sind. Ich habe es natürlich fotografiert und werde es irgendwie in den nächsten Tagen das Bonbon mir nicht nehmen
auf
lassen.
Tumblr.
Auf Tumblr oder auf meinem Blog. Genau. Also irgendwo. Ja, genau. Auf meinem nicht gelesenen Tumblr vielleicht. Ja. Gut, so viel zum Thema Schufa.
Ja, wir gucken auf die Uhr. Der Johannes hat uns
vier Minuten
erlaubt.
Ja.
Dann überlegen wir mal noch, was in der Seabase noch passiert in der nächsten Zeit. Da ist so ein bisschen Sommerloch.
Ja. Was heißt, dass man an der Spree sitzt?
Ja, ich weiß auch nicht, ob es komplett fussifrei ist, was ich ja persönlich extrem angenehm finden würde. Aber ich glaube, bei den letzten Veranstaltungen lief auch immer ab und zu irgendwo dieser Nerv. Aber ich glaube, da kommt man trotzdem irgendwie noch so halb drum rum.
Wir haben ja zumindest zwei Etagen. Mhm. Gegebenenfalls verzieht man sich dann auf die jeweils andere Etage und geht vielleicht ins C-Lab löten. Was ich noch machen muss, ich habe einen Geigerzähler-Kit auf dem letzten Chaos-Kongress erworben. Also ich muss dazu sagen, ich kann löten nur im Sinne von, ich kann Lötstellen machen. Ich habe nicht viel Ahnung von Elektronik, aber ich finde es total reizvoll, es einfach zusammenzulöten. Das hat so was Meditatives und kaufe mir gerne Kits, um die zusammenzulöten und dann so ein bisschen was zu verstehen, also da so ganz langsam reinzukommen. Und auf dem letzten Chaos-Kongress habe ich mir ein Geigerzähler-Kit andrehen lassen, weil ich total scharf drauf bin, damit mal durch die Gegend zu rennen und zu gucken, was piept. Und was nicht, und endlich eine echte Zufallszahlenquelle zu haben. Und hoffe, in den nächsten Tagen, Wochen endlich meine Seabase das zusammenlöten zu können.
Ach was, also das ist richtig beherrschbarer Zufall? Also der ist so zufällig, wie man es nicht anders haben kann?
Also radioaktive Strahlen gilt als eine der wenigen wirklichen Quellen für Zufallsdaten. Genau. Also es gibt auch so Computer-Equipment. Also es gibt, wenn du wirklich Zufallszahlen haben willst, echte Zufallszahlen, ich weiß nicht, wie es heute ist, gab es lange Zeit einfach so Einsteckkarten, die du halt in den Computer stecken konntest, um eine Zufallsquelle zu haben. Und eine Quelle ist eben Strahlung. Ja, also dieses kann man sich ja vorstellen, dieses Knistern eines Geiger-Müller-Zählers, man sagt es ja immer so selten, eines Geiger-Müller, nicht nur Geiger-Zählers, ist eine hervorragende Quelle für Zufallszahlen, genau.
Mhm. Vielleicht kann man die auch dann so mit einer Web-App dann direkt abrufbar machen.
Zufallszahlen verkaufen?
Ja.
Ja. Ja, ja. Ja, ob das Sinn macht, ja. per API, so.
Ja,
Zufallszahlen
genau.
Per API. Und dann noch irgendwie Mikropayment, so 0,01 Cent pro Kilobyte Zufallszahlen.
Ja, pro Grad der Zufälligkeit vielleicht, ja.
Und das Ganze heißt dann Randomer. Ja, mit großem R. Sehr schön. Berlin Startup City hat einen neuen Stern. Genau, also jedenfalls, ich werde meinen Geigerzähler irgendwie an den Start bringen und damit Menschen nerven. Vor allen Dingen die aus Japan zurückgekommen sind in der letzten Zeit. Und genau, ich kenne jemanden, der in Tschernobyl war letztens, da eine Doku-Reise sozusagen gemacht hat. Und eigentlich hatte ich mir natürlich vorgenommen, den fertig zu haben, bevor er zurückkommt, weil ich fand das extrem mutig, durch Tschernobyl zu laufen. Und dann hat er so Fotos von sich
gepostet. Ja, du kommst da ja nicht so ran.
Ja, und er hatte auch so Fotos von sich gepostet, wo er vor einer Grasinsel stand und dann irgendwie so drauf gezeigt.